Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, hallo.
Ja,
funktioniert. Ja, herzlich willkommen hier im Musikcafé auf der Leipziger Buchmesse. Wir wollen in der kommenden halben Stunde hier ein bisschen eintauchen in die Leipziger Musikgeschichte. Vielleicht haben Sie das Plakat da drüben gesehen, Musikstadt Leipzig. Leipzig ist ja nicht nur eine Stadt der Bücher und die Stadt der Buchmesse, sondern sie ist auch immer eine Stadt der Musik gewesen, vielleicht auch eine der Hauptstädte der Musik. Und in diesem Jahr feiert Leipzig ein ganz besonderes Jubiläum, das 275. des Leipziger Gewandhausorchesters, die 275. Saison wird gerade gefeiert und das auch noch mit neuem Gewandhauskapellmeister. Also besser kann man sich's gar nicht wünschen. Und als Sahnehäubchen obendrauf, Sie sehen es ja auf dem Tisch liegen, die neue Chronik des Gewandhausorchesters. Wobei ich einschränken muss, es ist der erste Teil der neuen Chronik. Der zweite Teil erscheint noch, der ist noch in Arbeit, damit er ganz aktuell auch noch den neuen Gewandhauskapellmeister Andres Nelsons mit bedienen kann. Und wir wollen ein bisschen über diesen ersten Teil sprechen, der sich über die Jahre bis 1893 erstreckt. Und ich begrüße dazu ganz herzlich den Autor dieses umfangreichen, gewichtigen, in mehrfacher Hinsicht gewichtigen Werkes, Claudius Böhm, der Gewandhausarchivar und Chefredakteur des Gewandhausmagazins. Herzlich willkommen.
Ja, danke.
Dann an meiner Seite der Gewandhausdirektor, der Herr derzeit übers Gewandhaus sozusagen, der die Tradition aktiv fortsetzt und fortschreibt und sozusagen in diesem Buch noch nicht vorkommt, sondern dann in dem zweiten Teil, Professor Andreas Schulz, der Gewandhausdirektor hier an meiner Seite. Herzlich willkommen.
Danke, herzlich willkommen.
Und zu meiner Rechten, der Mann, dessen Verlag das überhaupt möglich gemacht hat, dass wir diese Chronik jetzt hier auf dem Tisch liegen haben, der Verlag Kamprad aus Altenburg, bekannt für ganz viele Musikpublikationen hier aus dem mitteldeutschen Raum vor allen Dingen und natürlich auch für sein Klassiklabel Querstand. Herr Kamprad, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Ja, Sie sehen, es ist ein umfangreiches Werk, da steht Chronik drauf, es ist außen klassisch schlicht gehalten. Wenn man reinguckt, dann tut sich ein opulenter Inhalt auf und vielleicht gehen wir gleich in medias res. Herr Böhm, Gewandhausorchester und die Anfänge, das Jahr 1743 und man denkt sich das ja so als Laie, da haben sich ein paar Kaufleute zusammengesetzt und haben gesagt, lasst uns doch mal ein bürgerliches Konzert gründen und das am besten in einem Gewandhaus und so ist das Gewandhausorchester entstanden, aber so war es überhaupt nicht.
Nein, so war es nicht. Am Anfang stand auch nicht unbedingt der Wille, ein Orchester zu gründen, nach dem Motto, mal sehen, was in 275 Jahren draus geworden ist. Sondern am Anfang ging es darum, tatsächlich eine Konzertgesellschaft ins Leben zu rufen. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, was sich der Fürst in Dresden leisten kann, das können wir uns in der reichen Handelsstadt Leipzig ohnehin schon leisten. Sprich, wir machen es ihm gleich und gründen eine kleine bürgerliche Kapelle und veranstalten selbst unsere Konzerte.
Und diese kleine Kapelle, die war im wahrsten Sinne des Wortes klein. Das waren 16 Musiker am Anfang, 16 Musikbegeisterte, die sich zusammengetan haben. Nun war es ja nicht so, dass Leipzig völlig musikfrei war zu der Zeit. Es gab einen Johann Sebastian Bach, der zu dieser Zeit noch lebte. Es gab musikalische Kollegien, die an allen möglichen Orten gespielt haben, vor allem gerne in den Kaffeehäusern, wie wir wissen. Wie hat sich denn das zusammengefügt?
Das ist ein ganz spannender Aspekt, weil sich das neue Konzert, was 1743 ins Leben trat, grundsätzlich von den bisherigen Unternehmungen unterschied. Es war nicht mehr ein einzelner Musiker, der sich ein paar Leute zusammenholte und Konzerte in einem Kaffeehaus oder irgendwo veranstaltete. Nein, es war eine Kapelle, die wirklich professionell besetzt war. Die Veranstalter spielten nicht selbst mit, es waren also keine Liebhaber, die in dem Orchester sozusagen mitwirkten, sondern die Veranstalter bildeten ein außermusikalisches Management, eine frühe Form des Konzertmanagements und veranstalteten also in ihren Räumen am Anfang, in ihren Privaträumen diese Konzerte und zogen bald darauf in öffentliche Räume um.
Nun haben Sie es schon angesprochen, das nannte sich Konzertdirektorium oder später dann Gewandhausdirektorium. Heute haben wir noch einen Gewandhausdirektor, nämlich Jan Schulz. Damals waren es mehrere offenbar oder zumindest eine Gesellschaft, die sich da als Direktorium verstand.
Richtig, das waren 12 Leute, also zumindest ab 1781. Vorher waren es offensichtlich 9 oder noch weniger. Und die haben dieses Management ehrenamtlich betrieben. Also rein als Hobby sozusagen, eine immense Leistung. Es war auch eine große Leistung, das im Winter wirklich jede Woche durchzuführen. 24 Konzerte pro Winterhalbjahr. Im Sommer flogen sie alle aus in ihre Gärten und sonst wohin. Da war die Stadt verlassen, aber im Winter kamen Woche für Woche zum großen Konzert, damals im Gasthaus Drei Schwanen zusammen.
Herr Schulz, würden Sie sich heute ein paar andere Gewandhausdirektionsmitglieder an Ihrer Seite wünschen oder schaffen Sie es alleine?
Das kann man ja auch im tragenden Sinne beantworten. Es gibt ja heute nicht nur die Gewandhausdirektion, aus der ein Verwaltungsdirektor und ich als Gewandhausdirektor bestehe, mit einer klaren Aufgabenteilung, wer ist für die künstlerischen Belange zuständig, wer ist für die verwaltungs- und finanziellen Belange zuständig. Dahinter steht aber auch ein Team von Abteilungsleitern, die für verschiedene Bereiche wie Marketing, Vertrieb oder wie für das Orchester, für die Spielplanung zuständig sind. Und wenn ich das mal im übertragenen Sinne übersetze, ist das heute das Gewandhausdirektorium, was arbeitet, um diesen Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig zu managen. Natürlich stehen dann voran ein bzw. zwei Direktoren, die final die Verantwortung tragen. Und wir sind natürlich heute im weitesten Sinne Angestellte der Stadt Leipzig. Die damaligen Gewandhausdirektoren hatten ja in ihrem eigentlichen Leben einen anderen Beruf, in dem sie entweder Verleger waren oder Kaufmann waren, was auch immer, und haben dann ja ehrenamtlich sich engagiert für diese Tätigkeit in der Konzertdirektion.
Ja, und 275 Jahre ist eine lange Zeit. Da dachte man ja eigentlich, es gäbe schon mal eine umfassende Chronik über das Orchester. Die hat es offenbar in der Form noch nicht gegeben, denn es ist ja jetzt eine neue da.
Oh, das stimmt nicht. 1993 ist eine Chronik erschienen, die allerdings ihrerseits wiederum auf vielen Publikationen zur Gewandhausgeschichte aufgebaut hat. Der erste Chronist des Gewandhausorchesters war ein Gewandhausmusiker, der dem Orchester angehörte und der um 1840 herum eine Chronik vorbereitete. Diese Notizen, diese chronikalen Notizen sind für uns bis heute ein wichtiger Baustein. Und so gab es mehrere Veröffentlichungen bis eben zum Jahr 1993. Und ich hatte 1993 bereits das große Glück, muss ich sagen, ich war damals ganz neu im Gewandhaus, diese Chronik mit zu verfassen, gemeinsam mit einem Leipziger Kunsthistoriker, Sven Stabs. Und diese Chronik von 1993 bildet jetzt auch gleichsam das Grundgerüst für diese neue Chronik. Wobei die Welt hat sich in den 25 Jahren wesentlich weiter bewegt. Und das merke ich auch an sämtlichen Einträgen, die wir damals vorgenommen haben. Die waren zum großen Teil aus zweiter oder manchmal auch gar aus dritter Hand. Wir hatten viele Originalquellen nicht zur Hand. Inzwischen ist nicht zuletzt dank Digitalisierung so vieles erschlossen, dass ich also in vielen Fällen jetzt zu den Originalquellen vorgedrungen bin. Und da hat sich doch vieles anders dargestellt. Wenn ich vielleicht mal ein wunderschönes Beispiel erzählen kann. In der Chronik von 1993 zitieren wir einen Messebericht von 1810 aus einer Zeitung. Wir haben das aus einer Sekundärquelle genommen. Dort heißt es sinngemäß, das Orchester, das Gewandhausorchester, sei auf vertrocknetem Lorbeerblätterstaub eingeschlafen. Das klingt nicht gut, nicht wahr? Jetzt bin ich also, wie gesagt, zur Originalquelle vorgedrungen und es stellt sich heraus, dieser Zeitungsbericht, das ist ein eingesandter Bericht eines Messebesuchers aus einer Residenzstadt, vielleicht aus Dresden, und der kommt gar nicht mehr aus dem Lob heraus. Er sagt, wie toll dieses Orchester hier spielt, wie toll, dass sich die Bürgerstadt Leipzig ein solches Orchester leistet. Wir in der Residenz, wir hätten viel mehr Mittel und Möglichkeiten, aber nein, wir sind auf vertrocknetem Lorbeerblätterstaub eingeschlafen und hier in Leipzig macht man uns vor, wie es richtig geht. Also das ist schon ein sehr krasses Beispiel, dass sich eine harsche Kritik am Orchester in ein glattes Lob verkehrt. Insofern war es also bitter nötig, viele Einträge aus der 93er-Chronik gründlich zu überarbeiten. Wobei, das ist mir auch ein Anliegen, ich will diese Chronik von 93 keineswegs denunzieren oder diffamieren. Die war damals top, die war auf der Höhe ihrer Zeit. Wir haben dort vieles Heikle angesprochen, angefasst, vieles neu aufgedeckt. Und ich hoffe, dass es jetzt wieder 2018 genauso gelungen ist, manches Neue aufzudecken.
Also eine erweiterte, verbesserte Chronik, wie man das so schön dann gesagt hat in der Vergangenheit. Wenn man dieses Buch aufschlägt oder erstmal, wenn man draufschaut, Chronik, der Begriff Chronik, der impliziert ja immer so ein bisschen, ja, da ist ein Zeitstrahl und da sind dann Ereignisse dran festgemacht. Und genau das ist es hier eigentlich nicht in diesem Buch. Ich kann es ja mal kurz aufschlagen. Also Sie sehen, wenn man hier bloß durchblättert, ist es alles wundervoll garniert mit Dokumenten, mit Bildern, mit Lithografien, mit Fotos, mit Einträgen. Und Claudius Böhm hat das so geschrieben, dass es also zu jedem einzelnen Eintrag auch Hintergrundinformationen gibt. Und ich habe gestern das Buch in die Hand bekommen, habe es heute Nacht quasi durchgelesen, mehr oder weniger, und bin zu dem Schluss gekommen, es ist eigentlich gar nicht nur eine Chronik des Gewandhausorchesters, sondern es ist eigentlich ein Abbild des Leipziger Musiklebens, weil die Thomaskirche spielt genauso eine Rolle mit, das Theater ganz eng verbunden, die Euterpe Musikgesellschaft, das Konkurrenzunternehmen über lange Zeit. Wie haben Sie denn diese ganzen vielen, vielen Fakten, die hier drin und die vielen Nebenschauplätze sozusagen, wie haben Sie das alles zusammengetragen?
Ja, wie man halt etwas zusammenträgt. Man sucht, sammelt und findet.
Aber das ist eine ziemliche, also ich habe selber mal wissenschaftlich gearbeitet, das ist eine ziemliche Sisyphusarbeit, glaube ich.
Naja, andererseits, das war so spannend. Also erstens, welcher Wissenschaftler, welcher Buchautor hat die Möglichkeit, ein solches Werk überhaupt nochmal anzufassen? Wir sehen es heute im Wissenschafts-, im Sachbuchbereich ja immer, es erscheint etwas und wenn es nicht gerade ein Bestseller wird, dann ist es mit einer Auflage und dann ist es vergessen. Also diese Chance überhaupt nochmal, die eigene Arbeit neu anfassen zu können, teilweise auch revidieren zu können, für die bin ich äußerst dankbar. Ein zweiter wichtiger Impetus von vornherein war, möglichst wirklich viele Geschichten zu erzählen, nicht bloß die Fakten als solche aufzubereiten und dem Leser ins Gesicht zu schleudern, sondern ihm sozusagen auch die Möglichkeit zu geben, jeden einzelnen Eintrag als eine Geschichte für sich zu begreifen, vielleicht auch Zusammenhänge zu begreifen, die sich ergeben. Kleines Beispiel auch dazu. Um 1820 herum, ich habe nicht genaue Jahreszahl im Kopf, war die ihrerzeit berühmte Sängerin Madame Catalani im Gewandhaus zu Gast. Eine Diva ihrer Zeit, hochgelobt, gefeiert. Es war mitten im August, es war Sommerzeit. Das Gebildete, das hocharistokratische Leipzig war außer der Stadt. Und die Sängerin war auch bald außer sich, denn das Konzert, was sie veranstalten wollte im Gewandhaus, war nicht ausverkauft. Sie hatte schon vor diesem ersten Konzert angekündigt, ein zweites Konzert geben zu wollen. Das fand nicht statt. Die Sängerin reiste erbost aus Leipzig ab, weil, wie gesagt, das erste Konzert nicht ausverkauft war. Das schlug hohe Wellen. Die Presse berichtete, das drang selbst bis nach Weimar zum Dichterfürsten Goethe, der auch noch seinen Senf dazu zu geben glauben müsste. Und dann, was macht die Gewandhauskonzertdirektion? Das erste Konzert der Saison, was immer auf den Michaelistag fiel, war diesmal kein Abonnementkonzert, sondern die neue Sängerin, die die Gewandhauskonzertdirektion engagiert hatte, die wurde mit einem Extrakonzert vorgestellt. So nach dem Motto, Wir wissen genau, Sängerinnen zu schätzen. Wir wissen, was wir an Sängerinnen haben. Wir lassen das nicht auf uns sitzen, was da am 3. August geschehen ist. Und wenn man diesen Zusammenhang begreift, dann wird dieses Gastspiel der Catalani umso sinnreicher, umso sinnfälliger und umso erheiternder.
Damit haben Sie aber jetzt auch ein Streiflicht schon draufgeworfen, wie die Gewandhauskonzerte ausgesehen haben. Also die Gewandhauskonzerte, die dann auch ab 1781 etwa dann auch wirklich in einem Gewandhaus stattgefunden haben, in einem Tuchmacherhaus. Da waren nämlich zum Teil wirklich also blutjunge Sängerinnen dabei. Da war ich also baff mit 14, 15, 16 Jahren, die da aufgetreten sind in diesem Rahmen und sich da präsentiert haben. Ging das damals so einfach? Heute wird ja sofort der Jugendschutz kommen.
Naja, den gab es in gewisser Weise damals auch schon. Solche jungen Sängerinnen wurden im Normalfall von ihren Eltern begleitet oder mindestens in einem Elternteil. Aber überhaupt diese Schiene Sängerinnen, da bin ich sehr dankbar, Sittner, dass Sie das ansprechen, das wird gerne unterschätzt. Wenn es die Sängerinnen und deren Erfolg in den großen Konzerten und im Gewandhauskonzert nicht gegeben hätte, hätte das Konzertunternehmen wahrscheinlich gar nicht lange fortbestanden. Das war damals eine wichtige, auch wirtschaftliche Frage. Wenn man eine gute Sängerin hat, dann sind die Konzerte voll. Bleibt die aus, dann lässt der Publikumszuspruch nach. Und das führte 1778 tatsächlich dazu, dass das große Konzert erstmals seine Konzertunternehmen einstellen musste. 1781 wurden die wieder aufgegriffen mit dem Einzug in den Konzertsaal des Gewandhauses. Aber das war eine ernste Krise. Und sie wurde hervorgerufen durch eine fehlende Zugkraft, durch eine fehlende Sängerin.
Herr Schulz, Sängerin im Leipziger Gewandhaus, eher die Seltenheit heute. Also wir haben große Solisten natürlich im Gewandhaus, die sich die Klinke in die Hand geben. Sängerinnen sind eher selten dabei. Wäre das was für Sie?
Das ist natürlich immer interessant in der Spielplanung, wenn man abwägt, kommt nun ein Geiger zu Besuch, eine Pianistin zu Besuch, vielleicht jemand, das ein Blechinstrument spielt. Sängerinnen sind da, es gibt auch ausreichend Literatur für Sängerinnen und Sänger. Das hängt immer ganz davon ab, wie die Spielplanung ist. In damaliger Zeit sahen die Programme ja doch recht anders aus, als sie heute aussahen. Wenn wir heute in der Regel, sag ich mal, ein 2-Stunden-Programm haben inklusive Pause, dann konnte es damals durchaus 3, 3,5 Stunden gewesen sein. Es war noch nicht ein Programm, wie wir das heute kennen, was vielleicht aus, sag ich mal, einer Ouvertüre, dann einem Konzertstück Pause und dann einer Sinfonie besteht, also ein relativ herkömmliches Muster. Damals hat man ja viel mehr einzelne Sätze. Es gab eine Arie, dann einen Satz aus einem Klavierkonzert, einen Satz aus einer Sinfonie, dann gab es wieder eine Arie. Konnte auch sein, dass einfach mal ein Gedicht rezitiert wurde. Es war also sehr viel abwechslungsreicher, was wir vielleicht manchmal heute etwas im fehlenden Maße als abschätzig eines Nummernprogramms bezeichnen. Das sind aber damals durchaus die typischen Konzertprogramme gewesen.
Wäre das eine Inspirationsquelle für heute auch, also mal sowas auszuprobieren, wie es ankommt beim Publikum?
Unter so einem Stichwort historisches Konzert ist das immer spannend. Und das machen wir teilweise, wenn wir besondere Jubiläen haben, dass wir auch durchaus mal dann versuchen, ein historisches Konzert nachzubilden und unserem Publikum heute mal zu zeigen, wie das eigentlich damals gelaufen ist.
Herr Kamprad, Sie sind derjenige, der das Ganze verlegt. Ein Verleger geht mit so einem Werk, also mit jedem Buch, was er verlegt, ja ein gewisses unternehmerisches Risiko ein und auch natürlich hat einen bestimmten Anspruch daran, was er damit erreichen will mit dem Buch. Ich glaube, bei so einer Chronik, so schön sie auch geschrieben ist, es ist ein wunderbares Buch, ich habe es wunderbar durchgelesen, trotz alledem, wie viel Idealismus ist bei einem Verlag dabei, so ein Zeitdokument zu verlegen?
Es ist schwer, die Frage an den Verleger zu stellen, wie groß der Idealismus ist. Ein Verleger ist immer erstmal ein Rechner und vielleicht zu einem Viertel noch ein Idealist, weil wir ja garantieren müssen, dass wir, nachdem wir den Band 1 herausgebracht haben, auch noch in der Lage sind, Band 2 herauszubringen, wirtschaftlich. Und insofern ist das natürlich eine Frage, die ein wenig schwierig zu beantworten ist, aber ich will es vielleicht ein bisschen anders aufziehen in der Beantwortung. Das Gewandhaus und das Gewandhausorchester an sich ist ja ein musikhistorisches, ein historisches Schwergewicht. Es stellt letztendlich eine Entwicklung unserer Region hier in Mitteldeutschland dar, die ganz viele Facetten hat, das ist das eine, aber das auf der anderen Seite eben auch ganz wesentliche Impulse gesetzt hat. Und aus diesen wesentlichen Impulsen ergibt sich ja für uns heute, dass wir auch mit der entsprechenden Demut an so ein Projekt herangehen müssen und sagen, wenn wir schon so eine Chronik in dieser Art herausgeben, dann muss die dem Inhalt auch adäquat sein. Muss in der Gestaltung stimmen, muss in der Art und Weise, wie wir es verpacken, also wie es das Buch dann wird, muss stimmen und muss etwas sein, was ich, wenn ich es aufschlage, nicht nur die Wertigkeit lese, sondern die Wertigkeit auch wirklich spüre. Und ich hoffe, das ist uns auch etwas gelungen.
Ich kann mir vorstellen, es ist nicht so einfach, die Dokumente, die Herr Böhm zusammengetragen hat oder die auch vorhergehende Generationen schon zusammengetragen haben, die teilweise ja in Bibliotheken liegen. Das sind alte Billetten, das sind alte Handschriften und Einträge, das in eine Buchform zu kriegen. Wie machen Sie das?
Wir haben ja für diese Dinge im Haus sehr geschulte Mitarbeiterinnen, und die das dann in die Hand bekommen. Wir haben ja auch mit dem Gewandhaus eine sehr enge partnerschaftliche Beziehung über die letzten Jahre, wo wir solche Dinge schon hin und wieder mal miteinander letztendlich umgesetzt haben. Und wir haben, das muss ich auch dazu sagen, natürlich den großen Vorteil, dass uns seitens Claudius Böhm und auch des Gewandhausarchivs hervorragende Dokumente zur Verfügung gestellt wurden. Auch, und da glaube ich, wird dann vielleicht Herr Böhm noch etwas dazu sagen, auch in Partnerschaft mit anderen Institutionen der Stadt Leipzig. Und dem aus dieser Riesenquelle dann zu schöpfen, das ist natürlich für einen Verlag im Gestalten wunderbar und lässt dann letztendlich so ein Buch entstehen.
Herr Böhm, dieser erste Teil der Chronik, der beschäftigt sich hauptsächlich mit dem ersten Gewandhaus, mit dem ersten Gewandhausbau, der ja wirklich so ein Gewandhaus noch war, also ein Gewandhaussaal, der ursprünglich ein Tuchmacherhaus war, ein Zeughaussaal, wo die Stadt ihr Rüstzeug aufbewahrt hat und der dann ausgebaut worden ist zum Konzertsaal und eine sehr, 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 sehr lange Zeit eigentlich überdauert hat, obwohl es eigentlich von Anfang an irgendwie so eine Art Provisorium war. Dieses, wenn man so eine Chronik schreibt, man erwartet vielleicht, dass es nur Lob gibt für das Gewandhaus, aber es finden sich durchaus auch viele kritische Töne drin. Zum einen über dieses erste Gewandhaus, was eine tolle Akustik gehabt haben muss, aber eine fürchterliche, ein fürchterliches Klima sozusagen im Inneren. Und zum anderen gibt es durchaus auch Einträge in dieser Chronik, die sagen, das Gewandhaus hat gar nicht mal so gut gespielt, zeitweise.
Ja, und Sie fragen das so erstaunt, dass...
Naja.
Ja, warum? Wir müssen doch nichts verbergen. Also das gehört ja zur geschichtlichen Wahrheit dazu. Im letzten Jahr habe ich gelesen von Christoph Hein den sehr berührenden Roman Trutz. Da gibt es ein wunderschönes Zitat, so sinngemäß. Ich habe das nicht genau im Wortlaut im Kopf. Die Sieger schreiben die Geschichte. Und die Sieger erwarten, dass die Archive die Dokumente dazu liefern. Genau das tun wir nicht. Es geht ja nicht um eine Erfolgsgeschichte oder um Marketingtechnik sozusagen, das zu untermauern. Es geht darum, einfach die Entwicklung nachzuzeichnen. Und diese Entwicklung hat Höhen und Tiefen gehabt. Und die Tiefen muss man nicht ausradieren, denn ohne die Tiefen wären die Höhen gar nicht möglich.
Herr Schulz, dieses Buch, werden Sie das Ihrem neuen Gewandhauskapellmeister Andres Nelsons ans Herz legen? Das sozusagen, er kommt ja aus Boston, auch die Bostoner Geschichte spielt ja hier schon eine Rolle mit, diese enge Verbindung zu den USA. Werden Sie ihm das ans Herz legen, dass er da nochmal Geschichte studiert sozusagen?
Seit wenigen Tagen ist das Buch ja bei uns im Haus, genau genommen seit einem Tag. Und Andres Nelsons hat heute von mir, bevor ich mit Herrn Böhm hier rausgefahren bin auf die Buchmesse, sein Exemplar bekommen. Und er hat das wirklich mit Freude entgegengenommen, angefangen zu blättern. Und ich denke, bei seinen vielen Reisen wird er auch Zeit finden, da hoffentlich mal reinzugucken. Ich glaube, er wird es mit Interesse lesen, weil das Thema sich der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Gewandhausorchesters in der Tradition als 21. Gewandhauskapellmeister fordert das geradezu auch zu wissen, was war mit den Vorgängern, wie ging das so, was hat da so stattgefunden, was waren genau die Höhen und Tiefen des Orchesters in dieser beeindruckenden 275-jährigen Geschichte.
Ja, und ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen, dieses Buch. Gehen Sie vor zum Kamprad Verlag, blättern Sie mal drin, es lohnt sich wirklich. Es ist ein wirklich für meine Begriffe sehr, sehr tolles Buch. Und es folgt ja noch ein zweiter Teil, wie gesagt, das ist der erste Teil bis zum Jahr 1893, die ersten 150 Jahre. Und der zweite Teil folgt wann, Herr Kamprad?
Wird im November erscheinen.
Dann ist es also ein echtes Sammlerobjekt mit zwei Bänden. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war ein kleiner Blick auf die Gewandhausgeschichte mit Claudius Böhm, dem Gewandhausarchivar und Autor dieser tollen Chronik, mit Gewandhausdirektor Andreas Schulz. Herzlichen Dank. Und Klaus-Jürgen Kamprad vom Kamprad Verlag. Ebenfalls herzlichen Dank. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.